draußen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe meines Podcasts. Heute etwas ganz Besonderes, immer besonders, aber heute ganz besonders. Seit 1634 sind Sie alle 10 Jahre zu sehen, diesmal allerdings mit einer 2-jährigen Verspätung, natürlich wegen Corona. Für einen norddeutschen Protestanten ist es gar nicht so selbstverständlich, Sie zu besuchen, die Oberammergauer Passionsspiele, um die soll es heute gehen. Ich bin aber glücklicherweise Mitglied im Kuratorium der Stiftung Bibel und Kultur und die hat vor kurzem dem Spielleiter, also dem Regisseur Christian Stückel, einen Preis verliehen und also musste ich hin und meine Frau und ich haben es nicht bereut. Wir waren ganz beeindruckt von den diesjährigen Oberammergauer Passionsspielen, berührt, begeistert, vielfältig angeregt und deshalb freue ich mich, dass so sehr, dass ich heute per Zoom von Hamburg nach Oberammergau mit einem der beiden Jesusdarsteller, nämlich Rochus Rückel, sprechen kann. Ich will nämlich einfach ein bisschen mehr erfahren, das will natürlich jeder Theologe, wie das ist, wenn man Jesus von Nazareth spielt. Hallo, Rochus Rückel.
Grüß Gott.
Wir fangen mal an mit einer Sache, die viele auch nachgucken können, die vielleicht jetzt nicht nach Oberammergau fahren können. Es gibt eine ganz wunderbare Arte-Dokumentation, die man noch auf der Mediathek finden kann, die beschreibt eigentlich den ganzen Weg hin zu den Festspielen, die ganze Vorbereitung und dann natürlich auch die Verzögerung durch Corona, der ganze Mist und jetzt, wie es richtig losging. Und eine Szene, ein Moment hat mich besonders berührt, ist mir besonders in Erinnerung geblieben und das ist der Tag, der sogenannte Tag der Spielerwahl. Also da kommt das ganze Dorf, habe ich verstanden, vor dem Festspielhaus zusammen und dann wird verkündet, wer welche Rolle spielt. Und da sehen Sie so strahlend und jung aus und überrascht und irgendwie, Sie können ja gleich mal sagen, wie Sie es erlebt haben, aber ich fand das total anrührend. Und dann kommt die Pandemie und alles verzögert. Und deshalb wollte ich zum Einstieg fragen, wie weit oder wie nah ist Ihnen dieser Anfangsmoment, als Sie mitgekriegt haben, ups, das ist jetzt meine Rolle, Jesus?
Ja, ich würde behaupten, dass dieser Moment relativ weit weg ist, weil die Zeit bis jetzt mit sehr viel weiteren und anderen Momenten ja sozusagen aufgefüllt wurde. Und das war Oktober 2018, das sind jetzt bald 4 Jahre und dementsprechend bin ich so lange schon auch amtierender Jesus, aber also dementsprechend lange ist es auch schon her, genau.
Ja, Sie sehen auch älter aus, also sind ja immer noch ein junger Mann, also ein sehr junger Jesus, Anfang 20, wenn ich richtig sehe, Anfang, Mitte 20.
Ja, 26 inzwischen.
Oh, schon inzwischen, alles klar. Was man sich natürlich als Außenstehender schwer vorstellen kann, ist, wenn man in so einem Jesusdorf, in so einem Passionsdorf Oberammergau aufwächst. Und da frage ich mich natürlich, wie sehr ist man von Kindheit an damit vertraut, beschäftigt? Wie weit geht einen das an? Wie richtet man sich als Kind oder Jugendlicher schon darauf ein, irgendwann mal mitzumachen?
Naja, also prinzipiell machen alle Altersgruppen im Dorf mit, bedeutet, es sind sozusagen Kinder mit wenigen Monaten auf der Bühne und alte Personen bis in die 90er Jahre auf der Bühne. Und dementsprechend stellt sich für ein Oberammergauer Kind oder für einen Oberammergauer Einwohner bei den meisten zumindest gar nicht die Frage, ob sie überhaupt mitspielen, sondern das ist mehr oder weniger, da ist man nicht hineingeboren und da macht man mit. Und gerade bei den Eingeborenen kommt es gar nicht erst zu der Entscheidung, mache ich mit oder mache ich nicht mit, sondern es wird mitgemacht. Bei Einwohnern, die dazukommen, die müssen natürlich schauen, dass sie das Spielrecht erlangen. Und wenn sie es aber dann erlangen oder erlangt haben, dann sind die auch alle mit großer Freude dabei. Und also in der Schule geht es ja dann weiter oder im Kindergarten. Da gibt es während der Passion nur ein Thema und das ist die Passion. Da wird auf dem Pausenhof Passion gespielt, da wird im Unterricht die Passion durchgenommen. Da gibt es Führungen im Passionstheater. Also es ist ein absoluter Ausnahmezustand und der führt auch dazu, dass eben das Dorf deshalb sowas Großes auf die Bühne bringen kann.
Finde ich ja sehr schön. Ich versuche mir vorzustellen, wie man als Kind auf dem Schulhof Passion spielt. Aber das ist natürlich für Außenstehende auch ja was Anrührendes, was fast Utopisches, dass man als Gemeinwesen so etwas zusammen macht und ohne, dass man da ewig lange darüber diskutiert, sondern man gehört dazu vor der Bühne. Und wollen wir nicht vergessen, viele arbeiten ja auch hinter der Bühne oder unter der Bühne im Konzert, also im Orchestergraben. Und bei Ihnen selbst sozusagen dieser Wunsch, dann mal wirklich eine tragende Rolle zu spielen, weil man kriegt ja dann schon mit, was das auch für einen Aufwand bedeutet.
Ja, also den Wunsch, den gab es so gesehen eigentlich nie. Klar hat man sich als Kind gedacht, wie das wäre oder hat sich es versucht vorzustellen. Ich würde aber behaupten, dass das bei mir aus einer anderen Richtung kommt. Wir haben ja zwischen den Passionsspielen in den 10 Jahren machen wir Sommerkultur und in diesen Jahren war ich beim Theaterspielen dabei und da haben wir in erster Linie das Theaterspielen Spaß gemacht. Und als es dann auf die Passion zuging, wurde einem schon bewusst, dass es wahrscheinlich eine Sprechrolle wird, aber genau, nicht in der Tragweite und eben auch nicht, dass es der Jesus wird.
Den Wilhelm Tell haben Sie, glaube ich, beim Wilhelm Tell haben Sie mitgespielt, nicht? Oder gar ja, den Wilhelm Tell gespielt?
Und Wilhelm Tell war eins von vielen, also Titelrolle in Wilhelm Tell, dann die Geierwalli von Wilhelmine von Hillern, habe ich einen Handwerker gespielt, dann in der Pest, den Totengräber, das waren alles mehr oder weniger schon Hauptrollen. Bei Kaiser und Galilea, das ist ein alttestamentarisches Stück, auch einen ja, Extremisten sozusagen. Und das geht dann zurück bis zum Sommernachtstraum und bis Moses. Also
ich war ein reiches Werk, eine große Langeweile. Ja, obwohl Sie eben kein Schauspieler sind, sondern eben ein Student der Luft- und Raumfahrtschifffahrt, richtig?
Ja, das ist sehr veraltet inzwischen. Also ich habe mein Studium abgeschlossen. Ich bin sozusagen Ingenieur für Luft- und Raumfahrt und mache gerade meinen Master in Fahrzeugtechnik. Der ist auch in weiten Zügen abgeschlossen, sodass ich ja Ende des Jahres dann meinen Mastertitel habe und dementsprechend dann zum Arbeiten anfangen werde.
Herzlichen Glückwunsch dafür erstmal. Da hatte ich noch eine veraltete Information. Ja. Was mich natürlich besonders interessiert, und da haben wir ja, wir und viele andere, Christian Stückel, vielfach geehrt, weil er als Regisseur es geschafft hat, als Spielleiter das Stück zu modernisieren, auch von problematischen Tendenzen zu befreien, also den antijudaistischen Ressentiments, die man da finden konnte. Und das war, fand ich total interessant. Zweimal hatte ich mit ihm die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Einmal saß ich mit ihm auf dem Podium. Das war für mich sehr entspannend, weil ich nicht zu reden brauchte, sondern nur zuhören konnte, weil der sprudelt einfach immer so. Total faszinierender Typ. Aber das war natürlich auch mit viel Konflikten verbunden. Also im Dorf so ein traditionsreiches Stück zu verändern. Haben Sie das als damals ja noch als Jugendlicher, das ist ja ein langer Prozess, das hat ja vor 40 Jahren, glaube ich, genau. Ja, kann man sagen, 40 Jahren angefangen, also eine wirklich lange Umwälzung, Modernisierung, Veränderung. Haben Sie diese Konflikte selbst mitbekommen oder war das, was die Erwachsenen im Gemeinderat abgemacht haben unter sich?
Also 1990 war der Christian Stückel zum ersten Mal Spielleiter und ab diesem Passionsspiel wurden quasi immer wieder Veränderungen eingebracht. Die wesentlichen waren dann wahrscheinlich auch 2000 und 2010. 2020 würde ich sagen, war das Allermeiste mehr oder weniger schon ja, erneuert oder aktualisiert, auf den aktuellen Stand angepasst. Und ich würde behaupten, dass ich weder als 4-Jähriger noch als minus 6-Jähriger und auch als 14-Jähriger sehr wenig davon mitbekommen habe. Und im jetzigen Passionsspiel, klar, merkt man schon, man ist immer noch total drum bemüht, dass es eben dass die alten antisemitischen Inhalte gestrichen werden und dass man da keine Reibungspunkte mehr erzeugt. Und dementsprechend ist die Spielleitung oder im Speziellen auch der Christian immer noch im intensiven Kontakt mit Rabbiner und Theologen, um das Ganze einfach ja schöner zu machen unterm Strich.
Genau, also das hat mich natürlich als Theologen interessiert. Sie sind kein Theologe, aber ich bin's halt. Und mich hat natürlich diese ganze Textentwicklung und Darstellung wirklich fasziniert. Und was ich dabei beeindruckt habe, was mich beeindruckt hat, ist eben, dass es jetzt nicht einfach eine Reinigung ist von Dingen, die man nicht mehr haben will, sondern wirklich nochmal ein Zurückgehen zu den Quellen, zu den biblischen Texten, die in den Kontext stellen. Also richtig nochmal exegetische Arbeit, ganz intensiv. Und dann so ein paar Grundentscheidungen, die mir als liberalen evangelischen Theologen nicht fremd sind. Das ist sozusagen eine lange Tradition bei uns. Also zum Beispiel eben, man geht nochmal richtig neu zurück zu den Quellen. Man stellt jetzt nicht nur die Passion in den Vordergrund, sondern eben auch das Leben Jesu, also seine Predigt, sein Handeln. Man fokussiert sich stark nicht auf den heiligen Jesus, sondern auf den Fremden, auf den Unangepassten, den widerständigen Jesus, auch eine lange Tradition, den Aufsässigen, der Ernst macht mit Gottes und Nächstenliebe und der eben dann für seine Überzeugung eintritt bis in den Tod. Sie sind nun kein Theologe, offenkundig nicht, sondern eben ganz anderen Weg gegangen in die Ingenieurswissenschaft. Zugleich müssen Sie das ja irgendwie spielen und da einen Zugang finden. Sie sind 2019, kann man auch wunderbar sehen, in der Arte-Media-Dokumentation gemeinsam mit den anderen großen, also Hauptdarstellenden nach Israel gefahren. Hat Ihnen das geholfen, also diese gemeinsame Israel-Reise, um ein eigenes, heute angemessenes Verständnis der Geschichte zu bekommen? Sie machen ja keine theologischen Studien, aber Sie müssen es ja darstellen.
Ja, auf jeden Fall. Also die Israel-Reise, die hilft in mehrerlei Hinsicht. Das eine ist eben, dass sich meines Erachtens in Israel in den letzten tausenden Jahren nicht großartig verändert hat. Die Welten kommen da zusammen, die verschiedenen Religionen, es geht ab, es ist immer hitzig, es gibt immer Reibung, es ist immer was los. Genauso würde ich mir das auch vorstellen, dass das damals war. Im Weiteren ist natürlich die Landschaft, wenn ich jetzt an See Genezareth denke oder ans Tote Meer, wahrscheinlich mehr oder weniger 1:1 die gleiche, wodurch man dann in dieses jesuanische Denken, würde ich es jetzt mal beschreiben, wahrscheinlich schon leichter reinfindet. Das ist aber natürlich schwierig nach Oberammergau ins tiefste Oberbayern mitzunehmen und dann mit 4 Mänteln und Unterkleid zu spielen, als wäre es in unseren Breiten bei unbeständigem Wetter. Der andere Punkt ist natürlich der, dass die Reise des Darstellerteams total zusammenschweißt. Man seine Mitspieler kennenlernt, dass man in den Gesprächsrunden wirklich zusammen vielleicht auch ein Jesusbild erarbeitet und oder als Situationen erarbeitet und die schaffen dann schon viel Klarheit und führen zu einem wahrscheinlich objektiveren Jesusbild, weil eben viele ihre Gedanken öffnen können.
Ja, ich fand das eben, man merkt das. Also einerseits habe ich natürlich als Theologe geguckt, wo kommt welcher Text, welche Stelle vor und fand das wahnsinnig klug und intelligent gemacht und dann aber eben auch vor allem intensiv gespielt, auch intensiv da, wo einem Jesus fremd wird. Das ist ganz lustig, ein Bekannter war da und war so ein bisschen überschrocken und Freunde sagten, die auch mit ihm waren, die fanden Jesus sogar ein bisschen unsympathisch. Das fand ich ganz lustig, weil ich eigentlich dieses Rebellische, das ist ja so ein großer Aspekt, einfach sehr intensiv und auch nachvollziehbar vorgestellt und dargestellt fand von Ihnen.
Gemütlich war er nicht. Nee. Also das ist meine Überzeugung. In der Gemütlichkeit liegt er wahrscheinlich auch wenig Veränderung. Und genau das war es ja, was er wollte. Er wollte verändern, er wollte die Missstände aufdecken und sozusagen extrahieren, dass sie klar werden, dass die Leute umdenken. Und das geht meines Erachtens auch nur mit einer gewissen Schärfe.
Ja. Ich habe vor allem vor 2 Jahren mal mit einem Schauspieler länger gesprochen, der einen ganz anderen Text machen musste und der mir beschrieben hat, wie schwer es ist, eine Sprache, die man da so im Textbuch hat, und nicht nur auswendig zu lernen, sondern sie in den Mund und sie in den Körper zu bekommen. Ich fand das ein ganz interessantes Bild. Man muss den Text, als Laie denkt man, man lernt das auswendig, aber man muss es ja wirklich in den Körper hineinbekommen. Und wie ist das denn bei Ihnen? Das sind ja auch fremde Texte, erstmal abständig. Wie stellt man sich das vor, auch in der Probenarbeit, das sozusagen ja, sich selber richtig reinzukriegen?
Also es ist ja, letztlich ist es ja nur abhängig von der Probenarbeit, und da kann ich nur sagen, die war sehr intensiv. Zu Beginn einer jeden Szene redet man eigentlich erstmal über die Situation. Was war die Situation? Warum sagt er das, was er sagt, um es verstehen zu können? Und in dem Moment, wenn man Situationen versteht und den Hintergrund weiß, in dem Moment bekommt man es dann wahrscheinlich auch sozusagen in den Körper. Und das kann aber oft auch sehr lange dauern, und wir haben auch bei manchen Szenen bis zum Schluss gesucht, wie ist die Stimmung und wie erzeugen wir sie, also vor allem wenn ich jetzt an Bethanien denke zum Beispiel. Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass der Text dann mehr oder weniger halt noch, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen tief gestapelt an, aber der Text ist dann in der ganzen Situation noch das i-Tüpfelchen, der das Ganze verdeutlicht oder verdeutlichen soll. Genau.
Ja, vielleicht zum Körperlichen noch eine zweite Frage, die ich mir gestellt habe am Tag danach, wie das eigentlich für Sie ist. Sie spielen ja in 2 Teilen, also am frühen Nachmittag und am frühen Abend, und dazwischen gibt es eine lange Pause. Und der erste Teil ist dadurch bestimmt, dass Sie, Jesus, aktiv sind. Also Zentrum des Geschehens, alles machen, alles fokussieren und ständig die Aktion von Ihnen. Also wirklich hochdynamisch spielen. Und im zweiten sind Passionsspiele, sind Sie ja vor allen Dingen passiv. Erleiden, tun nicht. Und trotzdem ist es ja auch wahrscheinlich die Aufgabe, dann eben als Schauspieler dieses, trotz dieser oder gerade in dieser Passivität irgendwie intensiv zu sein. Wie stellt man sich das vor?
Im zweiten Teil aus diesem Grund auch besonders schwierig. Klar könnte man jetzt meinen, ja, hast ja keinen Text mehr, passt, läuft so dahin, aber eben dieses über sich ergehen lassen und das Nichtstun, so paradoxe, wie sich's anhört, ist mindestens genauso anstrengend. Erstens, dass man dabei bleibt, und zweitens, dass man halt nicht abschweift oder dass man halt trotzdem bei der Sache ist und die Situation fühlt. Außenstehende merken das auf jeden Fall, wenn man sich in der Situation nicht fühlt. Und dementsprechend, klar, wenn die Aufgabe groß ist, wenn der Text viel ist, dann ist man auch automatisch zu 100% da, und das ist eben das, was im zweiten Teil wegfällt. Und dementsprechend mag ich den ersten Teil aus dem Grund lieber, weil er mir dadurch leichter fällt.
Genau, im zweiten Teil, das ist auch nochmal was ganz Besonderes jetzt in der Weiterarbeit durch Christian Stückel, dass die anderen Figuren, auch die vermeintlich Bösen, ja hochdifferenziert dargestellt werden. Also sie haben ganz unterschiedliche Seiten, der Kaiphas, der Judas, der Pilatus, das sind ja nicht einfach dann die bösen Buben, sondern das sind ganz zwiespältige, ambivalente Figuren, die man zum Teil auch den Kaiphas zum Beispiel wirklich auch gut nachvollziehen kann oder beim Judas wirklich also miterlebt, wie es ihm geht. Und doch muss der Jesus ja immer trotzdem das Zentrum bilden, selbst wenn, also auf das sich alle anderen eben beziehen, selbst wenn sie dann eben ja eigentlich nichts tun.
Ja, denn klar, das kommt halt vor allem auch durch die Gesprächsthemen. Also es gibt bestimmt 15 bis 20 Situationen, wo der Hohe Rat fordert, dass Jesus redet, und Jesus schweigt trotzdem weiter. und diskutiert dann auch, warum er schweigt. Und genau, also es ist letztlich ist alles auf Jesus ausgerichtet, auch im zweiten Teil, obwohl er sehr passiv ist.
Nun ist es so, Sie spielen das ja nicht nur einmal, sondern wir haben fast Halbzeit, glaube ich, nicht? Von Mai bis Oktober, so ungefähr sind wir ja, in der Mitte. Genau. Sie haben heute noch eine Aufführung, müssen auch den Text wieder lernen. Also eine Frage, wie hält man das durch und wie verändert sich eigentlich das Spiel oder wie weit muss man immer nochmal nachjustieren, Text nochmal neu lernen, sich neu mit Spielleiter oder den Mitspielenden abstimmen, um ja irgendwie auf der Linie zu bleiben?
Das ist prinzipiell, also für mich persönlich bedeutet jedes Spiel Vorbereitung. Da gehe ich das ganze Stück von vorne bis hinten nochmal durch. Das andere ist, natürlich ruft sich auf der Bühne etwas ein, was positiv sein kann oder was negativ sein kann. Und da gibt es eigentlich tägliches Feedback vom Spielleiter. Der ist immer da und beobachtet und versucht immer noch nachzukorrigieren, damit es nicht in die falsche Richtung läuft. Was ich persönlich auch extremst wichtig finde, damit das ganze Stück seinen Wert behält. Ja. Ansonsten glaube ich, dass es bei den großen anderen Rollen ähnlich sein wird wie bei mir, dass die eben sich im Vorhinein, bevor das Spiel stattfindet, sich wahrscheinlich alle nochmal mit dem Stück beschäftigen oder mit ihrem Text beschäftigen. Was mir persönlich auch wichtig ist, weil für Texthänger beziehungsweise ja, Unklarheiten auf der Bühne bleibt bei diesem Stück wenig Raum.
Ja, und man kann sich auch null verstecken.
Ja.
Also bei der Bühne und dem Publikum, das ist zu sehen. Eine Frage, Ihr Hauptkollege, der ist ja derjenige, den Sie gar nicht immer sehen, weil Sie immer abwechselnd spielen. Sie haben ja Doppelbesetzung, der Frederik Majet. Stimmt man sich da manchmal so ab, so von Messias zu Messias? Wie geht's dir gerade mit der Rolle oder ist es parallel?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sind da immer im regen Austausch und klar, es gibt die ein oder andere technische Herausforderung im Stück, über die wir uns ab und zu unterhalten und ja, aber generell würde ich sagen, ist auch ein hoher Grad an Kommunikation unter den Leuten im Theater sehr wichtig, dass es einfach gut bleibt.
Was ich gar nicht so drauf hatte, was mich aber dann, als ich es erlebt habe, total beeindruckt habe, dass die Passionsspiele ja aus drei Komponenten bestehen. Einerseits dem Spiel selbst, dann der Musik, den Gesängen.
Ja.
Und dann einer Sache, die ja ganz altmodisch ist, aber ich fand sie wunderschön, die lebenden Bilder. Also es sind immer zwischen den Szenen große lebende Bilder mit Szenen, allegorischen Szenen aus dem Alten Testament vorgestellt. Das gibt, wenn alles drei zusammenkommt, für die Zuschauer einen überwältigenden und sehr vielschichtigen Eindruck. Kriegt man das als Schauspieler eigentlich selber auch mit oder ist man dann wirklich in dieser einen Linie, nämlich dem Spiel, und konzentriert sich ganz darauf?
Also klar, von den Musikstücken bekommt man schon viel mit. Von den lebenden Bildern bekommt man als Darsteller nichts mit, weil wenn die Bilder gezeigt werden, ist kein Darsteller auf der Bühne. Ich würde aber behaupten, wir Darsteller, wir bekommen halt von den lebenden Bildern insofern viel mit, als dass die Bühnenbildner oder diejenigen, die hinter der Bühne die lebenden Bilder aufbauen und die Kulissen schieben, dass das Ganze natürlich mit einer gewissen Lautstärke verbunden ist. Genau, aber sonst mehr eigentlich nicht.
Je länger das Stück ging, umso mehr habe ich mich gefragt, wie machen die das eigentlich mit der Kreuzigung? Also ich war innerlich darauf vorbereitet, ich kenne ja die Geschichte. Aber ich muss sagen, ich war dann doch erschrocken, erschüttert, auch schockiert über die Massivität der Darstellung. Also es ist jetzt nicht so wie bei diesem schrecklichen Mel Gibson-Film, kennen Sie den? Dieser schreckliche... Ja, und da, wo es aus so einer radikal-evangelikalen Frömmigkeit das Leiden richtig schön ausgewalzt wird, so ist es nicht. Aber es wird schon dargestellt, wie es war. Es wird nicht irgendwie hinter einem unter einen Gasevorhang gestellt. Und mir kamen allerlei Assoziationen natürlich jetzt nicht nur zu damals, sondern eben auch zu Gewalt, auch religiös motivierter, politisch motivierter Gewalt heute. Sie müssen das ja jedes Mal über sich ergehen lassen, tatsächlich wirklich an ein Kreuz angebunden werden. Das wird aufgerichtet, trotz aller Theatertechnik, die es da gibt, stelle ich mir schon vor, das ist, ups, ein Moment, der kein Mal an einem irgendwie so vorübergeht. Wie erleben Sie das?
Die ganze Kreuzigungssituation ist sehr speziell. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie, ich würde nicht sagen, dass sie abschreckend ist, aber durchaus unangenehm und ja, man muss schon sehr genau, also es ist schon immer gut, dass man sich darauf vorbereitet und weiß, um was es geht, weil eben, wie Sie gerade schon gesagt haben, diese Brutalität, die da durchkommt, klar ist man sich bewusst, dass die Leute, die einem da sozusagen hinschlagen, das sind auch Freunde von mir und mit denen habe ich davor dann hinter oder davor oder danach hinter der Bühne dann noch regen Austausch. Natürlich redet man dann jetzt nicht vielleicht über die Kreuzigung, sondern über andere private Themen, wodurch das Ganze entschärft wird. Aber nichtsdestotrotz ist das dieser ausgesetzte Moment auf der Höhe vor allen, vor den 5000 Menschen im Publikum und den hunderten Darstellern auf der Bühne ein sehr intensiver, der, ich würde sagen, insgesamt schon vielleicht auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen abschreckend oder so ist. Umso wichtiger ist es dann, dass man dann im Nachhinein sich noch auf andere Gedanken bringt.
Ich muss allerdings sagen, dass die Szene, die mich am meisten berührt hat, also ganz viele haben mich beeindruckt, überrascht, angesprochen, aber diejenige, die ich sozusagen als besonders intensiv erlebt habe, eine ganz andere ist, nämlich das ist eine Szene aus dem ersten Teil, als Jesus die Torarolle hochhält. Mhm. Ja? Ja. Und die Jünger singen dann das Schma Israel.
Nicht nur die Jünger, sondern das
ganze Volk?
Alle, nicht? Alle vom Volk und auch der Hohe Rat und genau, also es, die ganze Bühne singt das Schma Israel, egal ob es Verbündete oder Gegner sind.
Und das fand ich eben total beeindruckend. Natürlich weiß man, hat das gelernt im Studium, ich habe das sogar schon im Gymnasium, im Religionsunterricht gelernt, dass Jesus kein Christ war, sondern ein Jude. Ja, weiß man irgendwie so abstrakt. Aber in dieser Szene wird das so deutlich, dass eben alle sich unter diesen alten alttestamentlichen Text stellen, ihn wunderbar zusammen singen, Jesus sozusagen dann in der Zentralstelle dieses Erbe hochhält, obwohl dann vorher und nachher natürlich ganz viel bis zum Tod eben erbittert darüber gestritten ist, was ist denn eigentlich der richtige Weg? Das fand ich großartig. Ohne lange Erklärung wird das sofort deutlich und man ist hineingenommen als christlicher Zuschauer eben in eine jüdische Welt, einen jüdischen Diskurs, ein jüdisches Suchen, ohne dass es gegeneinander ausgespielt wird. Gibt es für Sie selber so eine Szene, wo Sie sagen, auf die gucke ich immer besonders, auf die warte ich besonders, von der erschließt sich mir mein Spiel oder ist es eigentlich dann doch eher das Ganze als Aufgabe, was Sie vor sich haben?
Nee, also es stimmt schon, die Szene der Vertreibung der Händler aus dem Tempel, wo eben die Tora geöffnet wird, ist für mich auch deshalb so besonders, weil auch die Jesus feindlichen Priester zusammen mit ihm beten. Und das ist eigentlich was ganz Tolles, dass man durch den Glauben oder durch das Gebet dann wieder zusammenfindet. Und da finde ich, da ist der ethische Nährwert besonders groß an der Stelle. Deswegen gefällt mir diese Stelle auch besonders gut.
Genau, alle Unterschiede werden nochmal relativiert.
Und nach diesem Gebet merkt man auch förmlich, wie alle viel entspannter sind. Und das ist eigentlich, finde ich, ein total toller Moment.
Und ich finde natürlich, von dieser Stelle aus kann man natürlich auch nochmal andere jüdische Figuren, also den Kaiphas in seiner Zweideutigkeit besser verstehen, man kann den Nikodemus besser verstehen, Herodes bleibt trotzdem ein schrecklicher Klapskalli, aber eben einige andere werden eben doch sehr viel vielschichtiger wahrgenommen. Wir kommen so langsam mal zum Ende, aber ein bisschen habe ich noch was, aber ein Aspekt, der mir wichtig ist, da muss ich allerdings aufpassen, ob ich das vielleicht doch idealisiere oder nicht idealisiere, das ist ja ein religiöses Stück, aber es hat natürlich auch irgendwie, ist es auch ein schönes soziales Hoffnungszeichen, dass ein ganzes Dorf, ein ganzes Gemeinwesen, gerade nach dieser ganzen Isolierung und Zwangsindividualisierung, als Gemeinschaft etwas gemeinsam macht, über die Grenzen des Alters hinaus. Und die Herkünfte sind ja auch durchaus inzwischen unterschiedlich in Oberammergau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das idealisiere, aber ich finde, das ist so ein Hoffnungszeichen, das Oberammergau zeigt, was möglich ist, wenn alle eine Sache zusammen machen. Wie erleben Sie das?
Ja, total. Also ich glaube, für die Oberammergau ist der größte Teil vom Passionsspiel nicht der, wo auf der Bühne passiert, sondern der hinter der Bühne passiert. Und es ist ganz facettenreich. Also das geht los bei der Kommunikation zwischen Jung und Alt zum Beispiel. Da Generationen treffen aufeinander. Leute mit 50, 60 Jahren Altersunterschied tauschen sich aus, reden, wie war es früher, wie ist es jetzt. Natürlich gibt es die ein oder andere Veranstaltung, wie zum Beispiel Römer, Rottler, Feste, wo dann einfach miteinander auch, wo man miteinander Spaß hat und sich freut, dass man miteinander was auf die Bühne bringt. Ich würde behaupten, das ganze Stück schweißt das Dorf immer wieder auch zusammen, alle 10 Jahre. Obwohl es mit viel kontroverser Diskussion und vielleicht manchmal auch Streit verbunden ist, unterm Strich bleibt, glaube ich, schon stehen, dass man danach sich besser kennt und dadurch auch besser versteht und dadurch die allgemeine Stimmung auch besser ist.
Und es sind ja eben auch sehr viel unterschiedlichere Menschen als früher auf der Bühne. Also ich habe meinen evangelischen Pfarrkollegen im Chor singen sehen. Es gibt Muslime unter den Darstellern. Es gibt verheiratete Frauen, war 100 Jahren auch nicht möglich. Ganz unterschiedlich und alle zusammen. Und natürlich besonders interessant, was hinterher passiert. Genau. Da gucken wir natürlich nicht so hin als Zuschauer. Ein, zwei Fragen habe ich noch ganz zum Schluss. Also Sie sind ja ein, in der Tat immer noch, auch wenn es die Zeit vorangeschritten ist, immer noch sehr junger Jesus, Jahrgang 1996. Können Sie für sich oder Ihre Generation, soweit Sie das so im Blick haben, ohne zu sehr zu generalisieren, zu sagen, was Sie da rausnehmen und was Sie dann auch nicht nur als junger Mensch, sondern auch eben Ingenieur ganz anders, auf ganz anderen Wegen für sich aus diesem Stück und dieser langen Zeit mitnehmen werden? Haben Sie da schon eine Vorstellung von, wenn es dann mal vorbei ist im Oktober?
Ja, auf jeden Fall. Also Jesus redet ja praktisch permanent von Nächstenliebe und dann macht man sich da Gedanken, was ist das? Und für mich bedeutet Nächstenlieben das Gleiche auch, wie wir Respekt voneinander haben. Und das ist, glaube ich, so das, was ich rausziehe, dass man sich immer bemühen soll, dass man seinen Nächsten mit Respekt begegnet. Und das geht zum Beispiel schon beim Grüßen los. Und wenn man sich da bemüht, ich glaube, dann wäre...
Wie meinen Sie das?
Ja, wenn ich jemanden begegne, dass ich diesen jemand begrüße. Mhm. Da geht der Respekt vom Gegenüber los, nach meiner Definition oder für mich. Und deswegen würde ich behaupten, ja.
Ja.
Das ist das, worauf man Wert legen kann. Viele grüßen nicht, bin ich dann, klar, kann man machen. Aber ich bin der Meinung, es tut schon gut, wenn man sich in die Augen, wenn man Augenkontakt aufbaut, also wenn man sich grüßt. Zum Beispiel muss ja nicht das sein. Es gehen ja auch andere Beispiele, wie zum Beispiel auf die Seite gehen oder sonst was, dass man sich einfach bemüht, dass man respektvoll miteinander umgeht, dann passt schon.
Damit beginnt ja, wenn ich jetzt mal theologisch einen drauflegen darf, die ganze Jesus-Geschichte, dass der Engel zu Maria kommt und sagt, gegrüßet seist du mir. Die ganze Jesus-Geschichte beginnt eigentlich im Evangelium mit einem Gruß. Von
Ja.
daher entfaltet sich alles. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut durchhalten.
Ja, danke
Denn
schön.
vor allen Dingen, das ist auch ein bisschen eigennützig, weil meine beiden Brüder mit ihren Familien kommen wollen, haben Karten für die allerletzte Vorstellung, den letzten Tag, weil das so legendär ist, weil danach alle Darsteller zum Friseur gehen und sich Haare und Bart abschneiden lassen. Ist doch so, nicht?
Ja, genau.
Also halten Sie gut durch. Ich danke Ihnen
Ihnen
herzlich für Ihre
auch danke.
Zeit, das schöne
Jawohl.
Gespräch und heute ein gutes Spiel.
Dankeschön. Selbst auch eine schöne Zeit und genau, bis dahin, viele Grüße.